Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der neuen Folge von Kontraktion, unserem wundervollen Kunstpodcast des Kunstkollektivs Kontrakunst, sehr viel Kunst aus Jena. Ich sitze hier mit Nils und mit Eljan. Nils, wie geht's dir heute eigentlich so?
Gut, ein bisschen im Stress, hat mich irgendwie heute sehr erinnert an meinen alten Podcast und Aufnahmen dort, weil da kam ich irgendwie sehr oft von der Bahn und war irgendwie im Stress oder war kurz davor, irgendwo hinzufahren mit der Bahn. Elian kommt heute tatsächlich von der Bahn. Ich fühle mich so, als würde ich gerade irgendwie vom Bahnhof kommen, also ein wenig gestresst, aber ich glaube, wir kommen jetzt gut in die Folge rein. Es ist übrigens die jüngste Folge Calypso.
Ist ja
Ganz
wirklich
naheliegend und ganz
eine
simpel, und es
wahre
ist die
Aussage.
jüngste Folge,
Ja.
deswegen, wir sind beim Buchstaben J für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, und das ist die jüngste Folge. Was ist denn laut dir?
Dann sprenge ich jetzt hier komplett den Rahmen. Ich habe auch geschrieben, es ist die Janusköpfige Folge.
Die Janusköpfige Folge. Ist dir das eingefallen oder hast du es nachgeschaut?
Nee, ist mir eingefallen. Ich habe irgendwie an irgendwelche Deutsch-Unterrichtsstunden von früher gedacht. Das war das erste Adjektiv, das mir mit J eingefallen ist.
Das ist sehr weird.
Nachjonglierend. Und das passt halt nicht wirklich
Das
zur Podcast-Folge.
passt nicht, aber was sind die beiden Köpfe des Janus in dem Fall?
Das ist eine gute Frage.
Wir werden es im Nachhinein
Es
sagen können.
guckt wahrscheinlich einfach einer in die Vergangenheit und einer auf die glorreiche Zukunft des Podcasts.
So, so. Calypso, was ist denn heute unser Thema?
Wir beschäftigen uns heute mit Kunst im und um den Arbeitsalltag. Und
Ja, etwas, wo wir uns gar nicht auskennen, aber
das
das gilt
stimmt.
wahrscheinlich für ganz viele Themen, die wir hier besprechen.
Aber umso besser, dann können wir den Gast darüber
Deswegen
gut
laden wir
fragen.
mal ExpertInnen ein.
Ja, und heute sitzen wir und diskutieren. Natürlich hören wir zuallererst Texte von Eljan und dann reden wir ein bisschen über eben dieses Thema mit Eljan.
Hallo Elian.
Hallo.
Ja, wie geht's dir? Wer bist du? Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, also mir geht's sehr gut. Ich habe dieses verschwitzte Gefühl, hetzend nach dem Bahnhof irgendwo hinzugehen. Ich transpiriere auch ein bisschen, was ich normalerweise nicht so schnell mache. Was war die zweite Frage?
Wer du bist und
Achso, ja.
was du für Kunst machst vielleicht.
Genau. Ja, wer ich bin, ist schwierig immer zu beantworten, wer man selber
Großes
ist.
Fass, ja.
Ja. Eine tollpatschige, quirlige junge Dame.
Das trifft ziemlich gut, finde ich.
Ja, finde ich auch. Weil wir ja auch später über Arbeit sprechen werden. Wo
Ja.
arbeitest du oder als was arbeitest
Wenn
du?
du das sagen möchtest.
Ja, also
Ja, stimmt.
als ich werde im August 29 und arbeite schon seitdem ich 17 bin in meinem Beruf. Also das heißt dann jetzt dann, ja. Schon sehr, sehr lange. Ich habe mit 17 meine Ausbildung angefangen als Augenoptikerin und habe bei meinem Unternehmen, wo ich damals gelernt habe, bei mir in der Heimatstadt, 8 Jahre gearbeitet und bin irgendwann dann schon in diesen Alltag reingekommen, wo ja alles gleich war, ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, auch mein Umfeld, ich immer noch zu Hause gewohnt habe. Alleine tatsächlich im Elternhaus in einer kleinen Kellerwohnung, also auch ein Kellerkind. Und ich war im Urlaub und es war irgendwann so der Moment, ich bin von diesem Urlaub heulend nach Hause geflogen und habe gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten gehen. Also ich war mit meiner Mama im Urlaub und da war es so, geht nicht mehr. Und ich hätte mir tatsächlich nie zugetraut, meinen Meister machen zu können, weil ich immer schulisch schon Schwierigkeiten hatte. Habe es mich aber dann auch getraut und bin dann. Ja, während den netten Jahren des Coronas nach Jena gezogen und habe dort meinen Meister gemacht und arbeite jetzt schon wieder 2 Jahre als Meisterin in Gera und pendle jeden Tag im Zug. Genau.
Auf das Pendeln können wir eigentlich auch noch später noch zurückkommen. Ja, bitte.
Ich wollte jetzt sagen, du hast sehr elegant umschifft, was du arbeitest. Also möchtest du es
Achso,
nicht sagen?
doch,
Doch,
Augenoptik.
also hat sie
Augenoptik habe
gesagt.
ich,
Oh, okay.
ja,
Aber es ist
als
vielleicht nicht so sehr aufgefallen als
Dann. Also ich
Augenoptikerin. Genau.
bin Augenoptikmeisterin, genau.
Augenoptikmeisterin ist ein
Ja.
richtig cooler Titel.
Und
Wir
was?
haben
Ja.
neuerdings auch seit, glaube ich, 2 Jahren gibt es jetzt einen Titel Bachelor Professional. Klingt auch ziemlich
Oha,
krass.
das klingt sehr wild,
Ja.
ja. Macht man da irgendwas anderes als beim Meisterprüf?
Nee, es wurde nur anerkannt, dass es auf derselben Höhe oder im Status ist wie im Bachelorabschluss.
Okay,
Genau.
krass.
Ja.
Und was machst du für Kunst in deinem Leben?
Schwierig. Also angefangen habe ich schon immer mit Tanzen. Also ich tanze, seitdem ich 5 bin. Und es war auch immer so mein Leben, wo ich mich auch ausgedrückt habe. Und ich war damals auch in einem Kunstverein oder ich bin immer noch in einem Kunstverein bei mir in der Heimat. Und da habe ich mich eigentlich immer durch Tanzen ausgedrückt und hatte dann immer auch Tanzauftritte, habe mich als Eule verkleidet, als Mädchen mit Maske und habe dann immer getanzt. Und ja, ich habe auch schon immer irgendwie gemalt, gebastelt, Sachen aus Holz gesägt und zusammengebaut und ja, vieles, nichts ganz und nichts Profimäßiges, so wie man irgendwie als Künstler immer viel macht. Aber irgendwann, ja, und schreiben tatsächlich auch schon mit 12 angefangen, aber das erste Mal gelesen. In Jena mit 28 Jahren im Kunstverein.
Bei Contra.
Bei Konter, ja.
Dieses Jahr im März oder so, ne?
Ja, ist noch gar nicht so
25.
lange her.
Ja, und dann wieder bei der Jubiläumsveranstaltung.
Genau. Da war das zweite Mal.
Und jetzt heute nochmal ein Podcast.
Und du lässt dich ja auch sehr viel ablichten,
Ja,
modelmäßig. Also,
okay, das habe ich auch vergessen.
weil ich fand es so lustig, dass Calypso gerade meinte, und wir hören natürlich Texte noch. Von Elian, obwohl ja natürlich hier eine Fülle besprochen werden konnte.
Ja.
Tanz wäre jetzt wirklich sehr schwierig und eine
Ja.
Herausforderung, aber ich hätte sie mir gerne angeeignet, die Herausforderung. Aber das kriegen wir vielleicht irgendwann nochmal hin.
Ja, sprechen wir ab für
Würde
zukünftige
ich auch gerne
Folgen.
mal auf einer Kontrabühne übrigens sehen, irgendein Tanzevent. Finde ich schon sehr
Gute Idee,
cool.
ja.
Ja, aber jetzt haben wir so viel über Kunst und auch über Texte gesprochen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal rein. Du hast uns mehrere kleine Gedichte mitgebracht, Texte mitgebracht.
Ja.
Du hast jetzt gerade so Fragen wie so eine Lehrperson formuliert. Du hast doch Texte mitgebracht, oder
Hast
hast du
du
die
die
Hausaufgaben
Hausaufgaben
gemacht?
gemacht?
Ja, ich habe
Nein.
aber meine Abgabe sehr verspätet.
Okay, dann starten wir mal rein.
Genau, und für euch da draußen, also Eliane, die ist jetzt erstmal einen Text und dann werden sich Calypso und ich erstmal da drauf stürzen und ihr könnt dem kurz lauschen und Pause machen.
Ja, also noch vorneweg zu dem Text. Also Calypso hat ihn auch schon mal gehört. Den habe ich für meinen besten Freund geschrieben. Der hat auch am Freitag Geburtstag, also ist eigentlich auch jetzt irgendwie schön. kann er sich dann am Sonntag gleich anhören, nachträglich zum Geburtstag. Genau, ich fange einfach mal an. Ich bin eine Tiefseetaucherin. Ich bin all die Jahre durch falsche Gewässer getrieben. Wellen haben sich an mir gebrochen, bis ich selbst daran zerbrochen. Aus Zufall habe ich ein U-Boot getroffen, das sagte zu mir: Ich habe schon vieles sinken sehen, aber ich sage dir, es ist viel schöner, den Grund zu erkunden, als von der Tiefe verschlungen. Nun bin ich ein Tiefseetaucher, habe mich im tiefsten Selbst gefunden, habe mich entschieden, werde mich von nun an mehr lieben. Siehst du uns, wie das U-Boot und ich gemeinsam auf den Wellen liegen?
Danke sehr.
Vielen Dank. Kelso, möchtest du den Start machen?
Tatsächlich ist mein erster Stichpunkt sehr emotional aufgeladen, weil ich ja weiß, worum es in dem Text geht. Und mich diese ganze Thematik ja auch betrifft. Also es geht um das Thema Identität und Transsein und so weiter. Weiß ich auch, also ich finde, der Text lässt sehr viel Interpretationsspielraum. Man hat es einmal durch dieses Tiefseetaucher, dass man da so drauf gestoßen wird. Aber ich glaube, wenn man es so das erste Mal hört, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht mal so, also es ist nicht so krass, es liegt einem nicht so krass vor den Augen, diese Thematik. Und umso glücklicher bin ich, dass ich mit dir vorher darüber reden konnte und dadurch die Thematik auch direkt erkannt habe. Und ja, da mich das Thema ja auch betrifft, ich mir aufgeschrieben, ich fühle sehr doll mit dieser. Mit diesen Zeilen generell, aber vor allem mit dieser Zeile durch falsche Gewässer getrieben. Ich finde, das hat so was Passives und was dem, also ich finde, es kommt diesem Gefühl, was man hat, ziemlich nah. Und obwohl ich selber die Situation dieser Person nicht kenne, kann ich mich da direkt sehr gut hineinversetzen, eben weil ich diesen Struggle, diese Problematik, sich so zu fühlen, auch kenne. Wenn man nicht so ganz mit der eigenen Identität im Reinen ist. Und ich finde es auch sehr schön, dass dieser Text dann so eine positive Wendung nimmt. Das sind erstmal so meine ersten Gedanken zum Text gewesen.
Ein sehr schöner Start. Ja, ich würde auf eine Ebene eingehen, die unseren HörerInnen ja immer wieder verwehrt bleibt, nämlich das Visuelle. Das ist sehr schade, weil auch bei Texten ist natürlich auch, wie der Text aufgebaut ist, besonders der Text. Aber ich erinnere mich auch zum Beispiel bei Abby, war es eigentlich ganz essentiell auch zu wissen oder zu sehen, wie sind diese Texte strukturiert und aufgebaut. Ist irgendwas gehighlightet, wird geschrieben, alles klein geschrieben, was weiß ich. Das gehört ja auch sehr viel dazu und das fehlt immer hier und das kommt leider gar nicht so raus, egal wie sehr man das lesen will. Und Ilian, jetzt hast du ja mehrere Worte oder Wortenden fett geschrieben. Also TiefseetaucherInnen, dann ist das in der fett geschrieben und bei TiefseetaucherR ist dann das R groß fett geschrieben und dann auch Zufall, U-Boot, viele und dann ist es getrieben grau geschrieben. Ich habe mich länger dahingesetzt. Ich habe tatsächlich auch so eine Andeutung zu irgendwie was mit Identität auch gesehen oder so verstanden, vor allen Dingen mit diesem Highlighten von In und Er und deswegen hat In und Er Highlighten sehr für mich Sinn ergeben. Warum sind die anderen Sachen gehighlightet?
Ja, also das ist Kalypsis und mein gemeinsames Werk, weil ich habe ja bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ja beim Kunstverein noch nie gelesen habe, noch nie ge vorgelesen. Und ich hatte Kalypso eine Sprachnachricht mit meinen Texten geschrieben und nicht mit meinem fränkischen blablabla schnell. Das so, das dürfte ein bisschen langsamer sein. Und dann haben wir uns halt getroffen, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht anders. Und da hat er mir dann nochmal sehr geholfen. Und ich habe dann auch beim zweiten Mal lesen, bei der Jubiläumsveranstaltung, wo ich das Ganze alleine und selber gemacht habe, gemerkt, was mein Stil ist. Und ich hatte glücklicherweise an dem Sonntag davor war ich auch noch mal bei einer Gedichtlesung und es war auch ein Schauspieler und der hat es so mit Inbrunst gemacht und mit Gestik und ich bin auch ein Mensch, der sehr viel gestikuliert und das habe ich einfach auch gebraucht beim Lesen. Das habe ich dann noch mal rausgefunden und das hilft mir eben noch mal, wenn man nervös ist und dass mir das nicht weiß, was ich da eigentlich machen wollte, dass ich leise werde, dass ich etwas betone. Genau.
Okay, voll spannend, weil dadurch entsteht voll die spannende Struktur im Text, wenn man es liest und wenn man es so abdrucken würde in einem Buch, würde man dann ganz lange rätseln, okay, warum sind denn die Sachen gehighlightet, die gehighlightet sind und das eher grau geschrieben, was man dann leise lesen soll. Wahrscheinlich würde man es tatsächlich auch verstehen können, oder? Und nachvollziehen,
Ich
nicht
denke, es
sagen
ist
als
schon
Person.
zu einem gewissen Grad transferierbar, auf
Ja.
das, wenn man es dann quasi nicht hört, sondern liest, wie es dort
Ja.
steht. Ich erkannte auch die Stelle mit dem grau geschriebenen Getrieben noch nicht, weil das hatten wir nicht gemeinsam herausgearbeitet.
Kann sein, dass ich das
Das hat es.
nachträglich noch
Verrat!
gemacht
Nein, 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 nein! Ich wollte
habe.
damit gerade sagen, das war auch für mich dann beim Lesen überraschend. Ich finde das eigentlich eine sehr geniale Idee, so auch in gedrucktem Textmaterial halt Sachen in unterschiedlichen Farben zu schreiben. Gerade dieses Schwarz zu Grau hatte nochmal einen sehr interessanten Effekt, als ich es jetzt nochmal gelesen habe. Fand ich auch sehr überzeugend.
Hast du noch einen Punkt?
Ja, ich würde noch kurz auf die Analyseebene des Textes gehen. Du hast jetzt den Titel nicht mit vorgelesen, dass da
Ja.
U-Boot oben drüber steht. Weil ansonsten wollte ich nämlich eigentlich sagen, dass diese Personifikation des U-Boots sehr interessant ist, weil das U-Boot ja quasi spricht zu der Person. Und dass da quasi so durch diese Personifikation ein starker Fokus auf das U-Boot gelegt wird, der sich ja auch im Titel widerspiegelt. Und mich würde sehr interessieren, wie es dazu kam, dass du dir dachtest, dass du dieses U-Boot sprechen lassen möchtest. So.
Ja, also tatsächlich, diesen Titel habe ich gestern Nacht um 0:30 dahin geschrieben. damals war das so, ich sammle immer diese Postkarten, die unten in den Toiletten, in irgendwelchen Bars, Cafés sind, überall, in jeder Stadt, wo ich bin. Und auf dieser Karte war ein U-Boot-Männchen gemalt, aber in einem komplett anderen Stil. Und dies hat mich zu diesem Text angeregt. Also ich habe auch diesen Text dann da drauf geschrieben und meinem besten Kumpel die Postkarte zugeschickt. Genau.
Das ist sehr cool, wenn es da noch so eine Background-Story zu dem Text gibt.
Dementsprechend ist aber der zentrale Punkt des Textes oder der Geschichte eigentlich die Aussage des U-Boots. Also diese Wandlung, also das U-Boot bringt ja so eine Zäsur mit sich einher, von innen wird zu er. Also durch dieses Verständnis nicht verschlungen werden von der Tiefe, sondern erkunden wollen. Und ich erkunde mich jetzt.
Sie haben gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. ja.
Und dann ist ja wirklich diese Aussage und dementsprechend auch das U-Boot der zentrale Punkt, oder?
Ja.
Ja, okay. Dann habe ich das richtig verstanden.
Ja, aber ich finde es auch, auch interessant, weil ich glaube, ganz rein intuitiv, wenn man den Titel nicht dazu hat, hätte ich als Titel eher so eben an TiefseetaucherInnen oder Tiefseetauchen oder so gedacht. Und es ist halt so interessant, dass dadurch der Fokus mehr auf das U-Boot gelegt wird und wie Nils gerade schon meinte, eben auf diese Aussage, die halt so bedeutend ist und auch diesen Wandel anstößt. Ich finde, das hast du sehr gut, wir haben sehr gut geschrieben und das hast du gerade sehr gut herausanalysiert.
Und ihr kennt meinen Text besser als ich selbst.
ich habe noch, weil wir gerade beim Selbst sind, ein letzter Punkt von meiner Seite noch. Ich finde die Mehrdeutigkeit in dieser einen Zeile nochmal herausstellungswürdig. Habe mich im tiefsten Selbst gefunden. Kann man in zwei verschiedenen Arten lesen. Einmal im tiefsten Selbst, also in den Tiefen des eigenen, ne, des Selbst, oder eben in den Tiefen oder in dem Tiefen, also weit unten im Meer, selbst gefunden. Und wirklich, das ist so schön geschrieben, dass da diese Mehrdeutigkeit drin steckt. Das ist sehr, sehr toll.
Also es, wenn du es so erklärst, ist es mir auch bewusst, dass ich das so gemeint habe, aber jetzt ist es mir auch erstmal offensichtlich. Also ich wollte so ein Wortspiel machen, aber es ist nochmal gut erklärt.
Das ist auch so, aber es ist ja schön, dann auch zu hören und zu sehen, dass es auch so gut funktioniert einfach. Ja. Und dass es auch so stimmig ist als Bild und auch ankommt. Hast du denn noch was, Nils?
Nein, ich würde übergehen zum nächsten. Ich habe keine schöne Überleitung gefunden.
Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Text. Dann ist das jetzt die Überleitung.
So.
Ich glaube, wir schaffen auch nur noch einen.
Okay.
So. Dann würde ich jetzt mit dem Text auf Reisen weitermachen. Verloren im Sternmeer greife ich nach Halt, doch verschwimmst du vor mir. Tauche ganz tief bis zum Grund, auf dem ich gestrandet bin. Verloren auf einer Insel weit weg vom Festland, ziehe ich mich ans Ufer, zieht mich eine Welle zurück, wirbelt mich herum, bis ich im Sturm mich nicht mehr halten kann. Der Wind regt mich, zieht mich im Kreis, sehe die Welt von oben aus toben, erreiche unerreichbare Höhen, bis ich von alleine schwebe. Fühle mich umschwer, um frei zu sein und falle im Sturzflug nach unten. Durchbreche alle Atmosphären. Vergesse dir ein Souvenir mitzubringen, habe keine Postkarte geschrieben, weil ich vor ihr ankommen werde. Sehne mich nach der Landung vom Land wieder ans Meer, möchte vor mich hintreiben, manchmal von dir träumen, manchmal hineintauchen, aber immer an der Oberfläche bleiben, um rechtzeitig Luft zu holen. Denn oft genug raubst du mir den Atem, wache auf und jetzt raubst du mir den Schlaf. Du kennst mein Schiff, entreißt mir meine Segel, du bist meine Welt, stiehlst mir meine See. Was mir bleibt, ist ein kleiner Teich mit Steg, von dem ich ins kalte Wasser springen kann. Wühle das Moos auf, das Wasser wird trüb, die Sicht nach oben verschleiert. Meine Luftblasen werden immer kleiner, bis ich hinabsinke. Liege da, fühle mich auf den Grund geraten und bleibe verankert, um mit dir verbunden zu bleiben.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Den Text hattest du auch bei der Jubiläumsveranstaltung vorgelesen, oder?
Nee, nein? Beim Kunstverein.
Die beiden waren auf jeden Fall beim Kunstverein.
Okay, dann kannte ich den nämlich noch nicht. Weil es hat mich nämlich jetzt von der Vortragsweise sehr erinnert an einen der Texte bei der Jubiläumsveranstaltung. Da erstmal brauchst du an dich, die Vortragsweise ist hervorragend. Das ist, mal, wie du ja auch schon gerade erzählt hast, dass man so seinen eigenen Tonus finden muss, irgendwie beim Schreiben, aber auch beim Sprechen und Vorlesen und so. Calypso's Tonus habe ich ja, glaube ich, in diesem Podcast schon mehr als häufig besprochen und angesprochen und irgendwie versucht auch zu charakterisieren und zu umreißen. Und bei deinem müsste ich auf jeden Fall noch mehr hören, aber ich finde ihn sehr lebendig und er reißt so richtig schön mit. Also, und es funktioniert auf so einer Metaebene, weil der Inhalt, da geht es ja auch irgendwie sehr viel um Mitreißen und der Inhalt reißt auch irgendwie mit. Und dann die tonale Ebene und die Stimme aber eben auch. I like.
Ja, ich finde, daran kann ich direkt anschließen. Ich glaube, es kommt auch dadurch, dass so diese Handlungssequenz oder Handlungssequenzen dadurch auch strukturell unterstützt werden, dass da eben so viele Kommata sind, dass da so Halbsätze und Satzbruchteile drin versteckt sind und deswegen diese schnelle Abfolge von Dingen, was so zeitraffend erzählt wird und dann auch noch in der schnellen Vortragsweise, ich glaube, es kumuliert sich, also es baut sich alles aufeinander auf und dadurch reißt es einen so richtig mit, wie eben auch der Inhalt mitreißend sein soll oder wie es halt auch in der Geschichte passiert oder in einem Gedicht. Ja. Ich würde.
Erstmal Kompliment.
Ja, meine Backen sind leicht gerötet.
Wenn wir gerade eh schon einmal bei den Komplimenten sind, möchte ich noch auf meine beiden Lieblingszeilen eingehen.
Ja.
Ich habe mir ganz fett aufgeschrieben: Im Sternenmeer greife ich nach Halt. Dann steht danach so ein Gedankenstrich und einfach nur uff. Weil ich das finde ich, fand ich auch sehr mitreißend, als ich es gelesen habe und jetzt natürlich auch nochmal beim Hören. Und ich glaube, darüber hatten wir schon mal geredet, als wir diese Texte vorbereitet hatten. Und ich dir ein bisschen, also wirklich, ich finde, so wirklich geholfen habe ich dir jetzt nicht. Ich habe versucht, dich so ein bisschen auf den Weg vorzubereiten, wie man so vortragen könnte.
Hat mir sehr geholfen.
Darüber hatten wir auf jeden Fall auch schon mal gesprochen. Ich glaube, das ist bis jetzt meine Lieblingszeile in all deinen Texten, die ich kenne. Habe keine Postkarte geschrieben, weil ich vor ihr ankommen werde. Finde ich, ist ein extrem schönes Bild. Dann sind wir auch wieder bei diesem Punkt, was ich sehr oft sage, wenn ich Komplimente für Kunst gebe. Das ist so eine Zeile, wo man sich denkt, warum hat das noch niemand so formuliert und warum habe ich diese Formulierung nicht gefunden? Da bin ich richtig neidisch drauf. Ja, das ist sehr schön geschrieben.
Ja, beide hätte ich mir irgendwie denken können, dass sie dir gefallen. Ich fand übrigens am schönsten, weil es so schön bodenständig ist, aber irgendwie so, Ich finde, auch in dem Text davor, man kann sich die Szene sehr gut vorstellen. Also du beschreibst die Szene relativ wenig, aber du findest Worte und Wortkombinationen, die die Szene irgendwie trotzdem schön umreißen. Und wühle das Moos auf, das Wasser wird trüb. Warum auch immer, ich lieb's. Ich feiere es sehr. Ich finde, glaube ich, einfach dieser Gedanke, so weiches Moos, da so in die Erde dann zu gehen und so aufzuwühlen und dann, warum auch immer, wird das Wasser trüb, habe ich ein bisschen gerätselt, aber das fand ich irgendwie eine sehr, sehr schöne Szene und ich kann mir die ganzen Szenen irgendwie sehr gut vorstellen, auch dieses fernab von irgendwas zu sein, auf einmal sehr hoch zu sein und irgendwie so diesen Moment zu haben, man guckt auf das Ganze wie von irgendeinem Plateau runter, ich fand es sehr nachvollziehbar, man konnte sich sehr gut hineinversetzen.
Ich finde auch, Jan, du hast einfach eine sehr Bild Sprache, die Sachen zu sagen, so wie sie halt auch in einem Film passieren würden. Deswegen kann man sich da so hineinversetzen und das mit den eigenen Augen sehen einfach.
In einem Film, das ist gut. Irgendjemand hatten wir da, schau mal, wo wir das hatten, wo wir gesagt haben, es fühlt sich an wie so eine Filmmontage. Aber es wirkt ein bisschen
diese Aussage von dir.
Genau, ja. Es wirkt ein bisschen wie so ein Werbeclip, wo man dann halt Eliane sieht, wie sie weit auf einer Insel ist, dann auf einmal so hochgezogen wird in einem Close-up und auf einmal so über den Wolken schickt und so. Ich sehe es von mir.
Nee, du solltest Regisseur werden einfach und auf diese ganzen Gedichte mal umsetzen.
Ja. Die Fragen
und
die Analyse. Nein, du darfst gerne
anfangen. Okay, dann fange ich einmal an. Was wir jetzt in beiden Texten gemerkt haben, und ich glaube, das Motiv auch schon in anderen Texten von dir gehört oder gelesen zu haben, ist, dass es mir aufgefallen ist, dass bei dir thematisch mal sehr viel um Wasser geht. Hat das eine Bewandtnis?
Ja.
Steht das Wasser für irgendetwas Bestimmtes oder auch vielleicht mal immer für unterschiedliche Sachen? Das kann ja auch sein. Aber warum ist immer sind deine Texte immer sehr nah am Wasser gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes?
Also lustigerweise habe ich jetzt erst am Samstag diese Frage auch gestellt bekommen und ich wusste erst nicht so eine richtige Antwort drauf, weil ich weiß nicht, am liebsten wäre ich Wasserbändigerin, weil Wasser ist irgendwie mein Element und ich sage auch immer, ich bin Sternzeichen Jungfrau, eigentlich bin ich ein Erdelement, aber Wasser ist irgendwie schon immer, ich bin keine Wasserratte, das ist auch wieder komisch, also ich friere total schnell, ich kriege blaue Lippen, aber ich liebe einfach Wasser, ob es ein Teich ist, ob es ein Fluss ist, ich finde, weiß ich nicht, es ist einfach, macht alles schöner. Auch wenn es hier die Leutra ist, es macht einfach alles schöner. Also
finde ich aber auch. Also ich schwimme auch nicht gern und habe auch echt Angst bei vielen Gewässern, Flüssen, Seen, wenn ich nicht nach unten gucken kann. Wow, ganz schlimm. Und trotzdem mag ich Wasser, so sehe ich auf jeden Fall auch so.
Also ich bin auch mit Wasser aufgewachsen, sagen wir es mal so. Also mein Opa hatte einen Teich. Bei mir im Dorf, wenn ich alleine spazieren war, waren auch ganz viele solche Fischweiher. Und da mit Bänken habe ich mich hingesetzt und auch da manchmal meine Texte auch einfach geschrieben und ich glaube, das inspiriert dann auch einfach die Natur. Also wie sieht die Natur aus und deswegen war, glaube ich, auch diese bildliche Sprache, weil mich das immer am meisten fasziniert.
Ich glaube, was auch noch ein bisschen mit dazu kommt, ist, Wasser wird ja ziemlich häufig für so Metaphern oder Analogien zur Rate gezogen oder als Stilmittel benutzt oder als Motiv. Ich glaube eben gerade, weil Wasser so wandelbar ist und weil es so viele Facetten haben kann, dass es quasi in so vielen Metaphern gut unterzubringen ist und für sehr viele Dinge stehen könnte einfach. Und das hat man halt bei bestimmten anderen Dingen halt nicht so. Wahrscheinlich ist deswegen Wasser so ein prominentes Motiv in der Literatur einfach.
Voll. Also ich meine, im Text davor hatten wir ja irgendwie, dass die Wellen an dir brechen, bis du an den Wellen zerbrichst. Da irgendwie dieses Brutale auch von Wasser und diesen Naturgewalten und dann aber auch ganz viel dieses Ruhige von dem unter der Wasserdecke zu sein, unter dem Wasserspiegel zu sein und dann ist da Ruhe und Tiefe und so. So diese Ambiguität ist sehr vielschichtig beim Wasser, das stimmt. Ich wäre auf die Postkarte eingegangen, weil ich jetzt, wo du das gesagt hast mit der Postkarte, dass du die sammelst und sie irgendwie eine größere Bedeutung haben, bei dir habe ich sehr verstanden. Ansonsten hat sie mich nämlich sehr rausgerissen, weil ich erstmal sehr irritiert war, wie ich das jetzt da reinbringe oder beziehungsweise wie du das reingebracht hast, von diesem entfernt von einem sein, dann irgendwie schweben, dann im Sturzflug und auf einmal, ich habe dir kein Souvenir geschickt. Warum dachtest du, dass in die Mitte wieder so zäsurmäßig da die Postkarte reinkommt? Und welche Bedeutung hat die Postkarte da?
Also mein Text heißt ja grundsätzlich auf Reisen und in diesem oberen Text bin ich irgendwie auf einer Reise und komme danach aber irgendwie auch wieder an. Und für mich ist es schon immer so, dass ich nicht gerne Souvenirs kaufe. Und wenn ich eine Postkarte schicke, kommt sie wirklich immer erst gefühlt, entweder sie kommt gar nicht an oder sie kommt erst an, wenn man schon zu Hause ist. Und das war für mich dann einfach nochmal von diesem absurden Gedankengang, dass ich schwebe, was ja eigentlich gar nicht wirklich passiert, mich wieder auf die bodenen Tatsachen zurückzuholen. Und eine Postkarte ist einfach da. Und ich kann nicht schweben, aber ich kann eine Postkarte schicken.
Oder in diesen Fantasievollen halt dann wieder was allzu Menschliches.
Ja.
Was einen, also auch während man den Text hört oder liest, wieder auf den Boden der Tatsachen holt.
Und auch was Alltägliches.
Genau, stimmt, auch was Alltägliches.
Ja.
Sehr schön. Ja, hast du noch was?
Ich habe noch was. Eine letzte Sache. Weil ich bin auch ein bisschen in diese Interpretationshaltung gekommen. Hatten wir ja schon beim ersten Text, da kannte ich ja den Hintergrund. Deswegen gab es da nicht so viel zu interpretieren, aber du hast von deinem Interpretationsgedanken geredet, dass du auch da irgendwie so Identität und so drin gesehen hast. Hier habe ich mir aufgeschrieben, dass es ein bisschen wirkt, als würde dieses lyrische Ich die eigene Freiheit aufgeben. Also am Anfang wird so diese Freiheit beschrieben, dann kommt das mit der Postkarte und dann geht es darum, dass man quasi entfernt des Wassers sich trotzdem noch irgendwie diesen Teich geschaffen hat oder eben diesen Teich hat. Also quasi, dass man die eigene Freiheit aufgibt und sich eigentlich nicht binden möchte, aber es trotzdem irgendwie macht und so versucht einen Mittelweg zu finden. Und deswegen bleibt diese Wasserthematik auch immer noch bestehen. Also der Teich bleibt, man hat diesen Steg, von dem man immer noch ins Wasser reinspringen kann. Es ist halt nicht mehr das große Meer, so im wahrsten Sinne. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ich daraus gelesen habe. War so ein bisschen meine Interpretation von dieses auf Reisen sein, viel Freiheit haben und dann mit der Postkarte wird es gebrochen und dann kommt man wieder zu Hause an und dann ist man wieder in dieser Bindung drin. So habe ich ein bisschen den Text analysiert. Das noch zum Abschluss.
Finde ich sehr schön. Das ist ja irgendwie immer Aufgabe Nummer 2 gewesen in der Klausur. Aufgabe 3 war immer der Vergleich.
Ja.
Insofern, ich habe noch einen abschließenden Vergleich. Oh, kennst du den Fischer von Goethe, zufälligerweise? Weil irgendwie dachte ich tatsächlich gerade bei den letzten Zeilen, da wird es ja auf einmal irgendwie besonders lyrisch, weil es ist dann sehr kurze Verse und so sehr lyrisch aufgebaut. Also liegt da, fühle mich auf den Grund geraten und bleibe verankert, um mit dir verbunden zu bleiben. Und es hat mich sehr an eben den Fischer von Goethe erinnert, der endet mit, sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm, da war es um ihn geschehen, halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nie mehr gesehen. Fand ich sehr, also ich fand die Analogie sehr passend, dass beide am Ende halt da bleiben, aber auch mit dieser irgendwie geliebten Person, geliebten Figur, diesem Idealbild neben sich bleiben zu können, aber irgendwie an einem Ort, wo man eigentlich gar nicht überleben kann und wird. Ich fand den Vergleich sehr passend.
Das ist auch jetzt ein sehr guter Abschluss gewesen jetzt.
Ja.
Dann wollen wir in die Diskussionsrunde starten.
Auch dafür habe ich keine richtig gute Überleitung gefunden, weil es ist super schwierig. Irgendwie.
Aber ich habe das Gefühl, wir hatten jetzt trotzdem bei jedem Punkt, wo wir uns oder wo du jetzt angesprochen hast, ich habe keine richtige Überleitung, ist es immer ein sehr schöner Abschluss gewesen. Und wenn es einen runden Abschluss hat, dann braucht man auch nicht immer eine Überleitung.
Das
und
stimmt.
Damit starten wir jetzt in die Diskussionsrunde.
Aui.
Hast du denn eine gute Einstiegsfrage?
Gut, weiß ich nicht, aber habe ich sicher schon. Ja, wir haben ja heute schon gesagt, also Thema wird sein, besprechen über Kunst im Leben von Menschen, die arbeiten. Etwas, was wir uns noch nicht vorstellen können, wir beide. Aber deswegen haben wir Elian hier. Du hast uns ja schon eine gute Einführung daran gegeben, was du arbeitest und wie lange auch schon. Du hast ja auch aufgrund des Pendelns wirklich geht sehr viel deines Tages von Montag bis Freitag aufs Arbeiten. Ne?
Ja,
Also so
also
viel
ich
Zeit bleibt da
bin
nicht.
um 7:22 Uhr steige ich im Zug und heute war ein Tag, wo ich früher gehen darf, aber normalerweise komme ich um 19:40 Uhr nach Hause.
Und wo bleibt da dann jetzt noch die Zeit für Kunst? Also
Das frage ich mich auch.
schönster Opener, ja.
meine Frage ist tatsächlich auch so. Ja, nee, das ist eigentlich eine gute Einstiegsfrage, oder?
Ja,
Wo
ne,
nimmt
aber es
man sich
ist
dann die Zeit her?
nicht vielleicht, wo nimmt man sich die Zeit her, sondern tatsächlich ganz explizit, wo
Ja.
nimmst du die Zeit her? Weil ich sehe dann immer so auf Instagram, was hattest du vor ein paar Tagen? Hattest du irgendwie so richtig wild gekocht und
Ja,
es
habe
dann
ich
auch
auch
richtig schön
gesehen.
gefilmt und dann war so Kochkunst und davor waren irgendwie so richtig wilde Model-Shootings und dann haben wir jetzt einen Text von dir und dann frage ich immer so, also ich denke auch immer, ich bin gestresst und mache viel Zeug, aber wo entsteht deine Kunst? Wo hat die ihren Platz?
Schwierig. Podcast Folge Nummer 2. Ich schreibe nur, wenn ich traurig bin. Nein, war das
Das war die
Podcast?
erste,
Ja, die
das
erste.
erste, ja.
Nee, ja, es ist total konfus, weil mir das gar nicht so vorkommt manchmal, dass ich so viel mache. Und ich sehe das aber an meinem Freund, der oder an meinen Freunden auch, die, wenn die eine Veranstaltung oder eine Sache schon an einem Tag haben, total K.O. sind,
Kenne
wo
ich,
ich
ja.
mich manchmal denke, ich habe nichts gemacht. Also ich finde, ich bin wirklich so jemand, der sich aufs Sofa setzt und sagt, hey, du kannst jetzt nicht faul sein, du musst was machen. Egal, was ich mache. Also so ein bisschen immer selbst verurteilen ist ja manchmal gar nicht so schlecht, nicht so gut, wenn man das hat. Aber ich habe einfach immer so ein bisschen Hummeln im Hintern, aber ich faulenze auch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich liege auch manchmal da und kann gar nichts. Das habe ich auch.
Aber das heißt, dass die Texte oder die Werke entstehen dann nicht aus einer Langeweile heraus oder einem Bedürfnis gerade nach Kunst, sondern ich sollte irgendwas machen, irgendwas Kreatives, Produktives.
Das sind na, so produktive, kreative Sachen sind dann eher tatsächlich dann sowas wie Kochen, was mir super viel Spaß macht. Oder ich tanze dann, weil dann power ich mich auch so ein bisschen aus. Was mir jetzt nicht mehr so zur Verfügung steht, also mache dann auch gerne so handwerkliche Sachen. Das ist in so einer Wohnung, wo man nicht wirklich irgendwie eine Werkstatt hat, ist es ein
Schwierig.
bisschen schwierig, weil mein Papa hatte das. Ja, Schreiben ist tatsächlich so ein Gefühlmoment. Also ich schreibe eigentlich gerne handschriftlich, ich schreibe es auch in mein Büchlein rein. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass ich morgens am Bahnhof stehe, war irgendwie zu früh dran und dann schießen mir so total viele Gedanken durch den Kopf und dann schreibe ich sie auf. Und dann landen sie halt erstmal im Handy, aber es sind dann auch nur Wortfetzen. Und zum Beispiel zu dem letzten Gedicht auch nochmal, das zwischen diesem Ende von diesem Gedicht und dem Anfang weiß ich gar nicht mehr, ob das 1 oder 2 Jahre sogar waren. Weil ich weiß auch nicht mehr, wann ich diesen Text geschrieben habe. Den hatte ich nämlich mein Buch übertragen. Kann sogar sein, dass ich den Anfang irgendwie mit 15 geschrieben habe, mit 16. Und habe den erst so gestückelt jetzt wieder dann zu Ende geschrieben, irgendwann.
Besonders spannend.
Ich finde, also das, was du jetzt beschreibst, mit dem dann auch irgendwie mal auf dem Sprung oder auf dem Weg irgendwo hin noch was ins Handy tippen. Ich glaube, da unterscheidet sich es gar nicht so sehr zwischen uns zum Beispiel. Also ich habe das auch total. Ich bin auf dem Weg zur Uni, mir fällt irgendwas ein, dann schreibe ich das schnell runter. Die 4 Zeilen oder so, die mir dann im Kopf rumgeistern. Aber ich glaube auch, also das sind halt so diese kreativen Impulse, die man so im Alltag hat. Aber so wirklich, das assoziiere ich zumindest bei mir, ist vielleicht bei anderen Leuten anders, aber ich bei mir nicht so krass mit Kunst machen. So, weil das sind diese Impulse, die sind eh da, dann schreibe ich das kurz auf. Und für mich ist dieser Kunstprozess vielmehr nicht diese Inspiration, diese Idee oder diesen Impuls zu haben, sondern dann daraus was zu machen. Zumindest definiere ich das irgendwie bei mir, bei meiner Kunst so. Und Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber da schließt sich trotzdem bei mir noch ein bisschen die Frage an, weil die noch nicht hundertprozentig in meinem Kopf geklärt ist. Ob du das dann jetzt eher so als Ausgleich siehst zur Arbeit, also zum Beispiel tanzen oder Gedichte schreiben oder dergleichen, oder ob es eigentlich noch so eine Art zweite Arbeit ist. Natürlich halt hobbymäßig und privat, aber genau, ist es eher eine Art Ausgleich zur Arbeit oder eher noch eine zusätzliche Arbeit, die obendrauf kommt?
Also für mich ist es erstmal gar nicht arbeiten.
Ja.
Also dann würde ich es eher schon sagen, dass es eine Art Ausgleich ist. Und es gibt natürlich auch mal stressige Tage auf der Arbeit, auch mal entspannte Tage auf der Arbeit. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, es ist halt schon eine 40-Stunden-Woche und auch 6 Tage, also man arbeitet auch am Wochenende, bin ich zum Glück der Mensch, der eh nachts kreativ ist und auch dann wirklich, also manchmal fange ich an, auch was zu malen. Das hatte ich schon früher. Ich wach auf nochmal und mach das. Mitten
Das ist
in der
krass.
Nacht. Also das hatte ich früher ganz, ganz viel.
Ja.
Jetzt ist es so, macht es mir dann auch nichts aus. Wenn ich dann irgendwie ein Projekt habe, zum Beispiel mache bei auch uns auf der Arbeit auch die Schaufensterdeko. Und da hatte bei der letzten Schaufensterdeko irgendwie, hier hatte ich im Container Fliesen gefunden. Dachte mir, geil, ich will Fliesen bemalen und das nächste Mal ein Schaufenster machen. War aber dann so, ah, in 2 Tagen ist Schaufensterdeko. Gut, schaffe ich in einer Nacht. Und dann habe ich halt diese komplette Deko in einer Nacht dann gemalt. Aber dann
Krass.
bin ich auch kreativ und dann
Ja.
fällt mir das auch irgendwie ein. Und manchmal ist es auch so, ich schreibe einen Text komplett von oben bis unten, weil ich nochmal aufgewacht bin. Weil mich das irgendwie vielleicht auch irgendwie beschäftigt hat. Und ja.
Ja.
Also die Kunst findet quasi so ihre Zeit und du findest nicht die Zeit für die Kunst, sondern die Kunst macht sich die Zeit quasi einfach
Ja,
so ein bisschen.
auch.
Das ist sehr interessant.
Also klar, Kunst, zum Beispiel, wenn ich tanze, ich gehe hier in Jena in Tanzverein, also ich mache da Ballett 1 Stunde die Woche, das ist ja eine
Ja,
vorgegebene
das
Zeit, das ist
stimmt.
ja meine Kunst, da lebe ich mich nochmal aus. Oder wir treffen uns bei Kontrakunst und versuchen mir jetzt da auch die Zeit zu nehmen und das in meinen Alltag einzubinden. Das war ja Anfang des Halbjahres total schwierig, da war ich ja bei keinem einzigen Treffen gefühlt. Aber jetzt wird es wieder mehr und also war jetzt wieder mehr und da fühle ich mich dann auch wohl und das gleicht mich dann tatsächlich aus, obwohl es vielleicht manchmal stressig ist, dahin zu gehen und die Zeit zu finden oder vorher irgendwie total viel zu machen, dass ich dahin gehen kann. Aber danach bin ich wieder entspannt, weil ich es gemacht habe.
Das ist schön zu wissen,
Ja.
dieses sich wenigstens noch
Ja.
entspannt zu machen zumindest.
Ja.
Ich komme von dem Bild nicht weg, dass dein Freund nachts verwirrt aufwacht und du irgendwo eine Leinwand oder Fliesen bemalst gerade.
Oder guckt er dich so an, ah, ist es schon wieder soweit? Okay, ich gehe wieder schlafen.
Ja.
Sehr schön. Ja, ich habe sicher auch noch Fragen. Ja, ich hab ein bisschen sehr viel über das Verein nachgedacht. Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, wo du irgendwie diese Zeit findest oder wie du diese Zeit findest. Also würdest du sagen, dass wenn es wirklich stressiger auf Arbeit ist, auch wirklich weniger Kunst entsteht und du weniger Kunst machst? Oder ist es tatsächlich eher andersrum, dass du mehr Ausgleich brauchst und mehr Kunst entstehst, wenn es irgendwie gerade stressiger ist oder mehr Arbeit oder du weißt, jetzt hast du 4 Wochen am Stück Arbeit und keinen Urlaub.
Oder dritte Option, es hat gar keine Korrelation.
Und
Das
da ist
kann
auch
auch
keine
sein.
Korrelation.
Ist schwierig. Also manchmal komme ich nach Hause und bin einfach total leer im Kopf, setze mich hin und schaue irgendwas im Fernseher an, also irgendeinen Film oder eine Serie und bin ausgeschaltet. Und manchmal, zum Beispiel wie gestern, ich so bin einkaufen gegangen. Oh, ich mache heute eine Quiche und noch einen Karottensalat. Und ach, es ist dann schon 22 Uhr, wenn ich esse. Egal, aber ich koche irgendwie noch 2 Stunden, um da noch was Schönes gemacht zu haben. Genau.
Ja.
Es sind ja auch dann oftmals die Momente, ich kann jetzt nicht so krass für deine Arbeit sprechen, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die einen relativ tristen Arbeitstag haben, wo sich dann auch die Tage sehr ähneln und vor allem eben auch über einen längeren Zeitraum. Und gerade dann sind solche Dinge ja total wichtig, dass man sich so, weil so, jetzt nicht das Arbeiten halt so schrecklich darstellen. Das kann natürlich auch, selbst so ein trister Arbeitsalltag kann Leuten ja Spaß machen, aber dass man so Lichtblicke hat, wo ein bisschen Veränderung im Leben ist und das dann halt entweder durch Kunst zu haben oder durch irgendwelche anderen Hobbys oder so, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
Ja, wenn du das so sagst, es gibt auch Tage, wo ich komplett vielleicht, also was heißt gelangweilt, aber es ist vielleicht nicht viel los und ich war nicht gefordert sozusagen, oder es gibt halt Tage, wo ich viel gefordert war und viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, dann ist es natürlich auch nach dem Feierabend auch manchmal schwierig noch zu kommunizieren und überhaupt ein Wort zu finden, weil du schon so viel geredet hast, dass du selbst nicht mal mehr reden willst, eigentlich auch nicht mal in deinem Kopf reden willst, aber hört halt nie auf. ja.
Ich habe nichts dazu.
Ich hätte noch was.
Ich lausche.
Und zwar fand ich auch noch eine sehr interessante Frage, die ist mir auf dem Weg hierher noch eingefallen, nachdem ich eigentlich schon all meine Fragen aufgeschrieben habe.
Dein Weg ist 3 Minuten.
Ja, genau. Da habe ich den, ich war noch kurz bei der Tanktür. Und zwar, wie stark würdest du sagen, beeinflusst der Job, den man hat? Du kannst natürlich jetzt vor allem von dir selber sprechen, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen philosophieren, wie es in anderen Jobs aussieht. Wie stark beeinflusst der Job, den man hat, die Art und Weise, wie man schreibt und auch die Themen und Motive, über die man schreibt? Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir beim Kunstverein oder kurz davor darüber geredet hatten, dass du in einem deiner Gedichte über so Prismen und gebrochenes Licht geschrieben hast. Und da musste ich dran denken, als ich diese Frage formuliert habe.
Ja, ich wundere mich auch immer noch nicht, dass ich einfach über das Blicken ins Auge einen Text geschrieben habe, weil das ist für mich so wichtig, einfach jemanden in die Augen zu gucken. Das ist einfach der schönste Moment, den man haben kann. Vielleicht deswegen auch der Beruf. Da ist es halt, da finde ich einfach toll, wenn ich mich darin auskenne und weiß, keine Ahnung, diffuses Licht, wie das Licht bricht, was entsteht, dann ist natürlich da habe ich dann auch noch Worte, die man vielleicht nicht so im Alltag hört, und dann kann man die noch mit einbringen und da fühle ich mich natürlich auch wohl. Dahingegen beeinflusse ich mich das schon sehr, würde ich sagen. Aber es ist auch so, ich muss sagen, ich lerne jeden Tag auch neue Menschen kennen. Ich lerne jeden Tag neue Menschen sehr intim kennen. Also ich frage, welche Krankheiten sie haben. Ich frage, wie es ihnen eigentlich grundsätzlich geht. Also ich muss ihn tatsächlich auch manchmal fragen, wie war ihr Arbeitstag, sehr stressig, weil wenn der Punkt dann kommt, dann kann ich zum Beispiel auch die Augen nicht mehr überprüfen, weil dann schon zu viel Stress da war und es sich auf die Augen auch auswirkt sozusagen. Und und manchmal erzählen mir auch die Menschen einfach, vor allem alte Menschen, einfach irgendwas, wo man gar nicht gefragt hat. Mhm. Und das muss man auch irgendwie alles verarbeiten. Also ich habe schon viele verschiedene Menschen kennengelernt. Man muss manchmal mit Sexismus umgehen auf der Arbeit. Klar. Das kann man dann verarbeiten. Es gibt Kunden, die dann darüber reden, dass der Mann verstorben ist, dass ein Kind verstorben ist, dass sie ein Kind verloren haben. Und all das zu hören, ist manchmal, wieso erzählst du es mir? Dann kriegt man kriegt ja schon Gänsehaut, wenn jemand, hey, ich bin einfach irgendein Mensch, der dir jetzt sogar was verkaufen möchte.
Ja.
Wieso erzählst du mir so viel?
Ja.
Und es ist einfach der Punkt, es ist nicht jeder Verkäuferberuf so intim, aber dadurch, dass wir auch in diesem, sag ich mal, in diesem Gesundheitswesen sind und dann auch zu zweit nur mit den Menschen im Raum sind und man guckt so tief in die Augen und guckt, was die Augen machen, ist einfach, glaube ich, auch der Moment gebrochen und viele dann auch einfach erzählen. Und ich glaube, da könnte man sehr, sehr viele Texte auch schreiben. Das würde mich dann vielleicht auch beeinflussen.
Ja.
Habe ich jetzt noch nicht so. Aber
also es ist bewusst oder unterbewusst große Inspirationsquelle.
Habe ich es so, also so mit dem Optischen und wie sich so das Bild gibt oder wie die Augen funktionieren oder das alles, das bisher ja, aber ich bin noch nie eingegangen zum Beispiel, wie das ist, so viele Menschen kennenzulernen.
Also Zwischenmenschlichkeit und so.
Das wäre natürlich auch mal ein Thema. Also wenn man da schon 12, 13 Jahre arbeitet und wirklich jeden Tag gefühlt 5 bis 6 Menschen auf alle Fälle kennenlernen, die man vorher noch nicht gekannt hat, lernt man so viele verschiedene Charaktere, einen überhaupt nicht zusagen, einen, wo man sich sofort wohlfühlt, und man muss mit allen klarkommen. Man muss neutral bleiben.
Das ist schon
krass. Und das ist manchmal auch in Thüringen.
Ja.
Und das ist also
sehr schwierig.
Ich sehe das auf jeden Fall schon als krasse Möglichkeit, daraus Inspiration zu ziehen. Und ich glaube, es ist auch bestimmt bei vielen anderen Jobs, also auch unterschiedlichsten Jobs, selbst ein Bürojob wird wahrscheinlich irgendwie seine Inspirationsquellen haben, woraus man wieder Kunst machen könnte. Ich habe zurzeit ein Kafka-Seminar, oder ich hatte jetzt ein Kafka-Seminar, wo ich dann auch so voll viel immer über die Biografie von ihm herausgefunden habe durch dieses Seminar und wie sehr sich das dann in den Texten widerspiegelt, wie viel davon Inspirationsquelle war für ihn. Auch diese ganze Beschäftigung überhaupt mit der Bürokratie. Er hat in so einer Versicherungsanstalt gearbeitet, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Und die Art und Weise, wie die Texte formuliert sind, dass es so ein verworrene Sprache ist, die er zum Teil verwendet und auch teilweise einzelne Themen von irgendwie, dass da Bankangestellte vorkommen oder Leute im Gerichtswesen und so, hängt ja irgendwie alles dann damit zusammen, was er am Ende in seinem Alltag gemacht hat und dass er da halt gearbeitet hat in so einer Versicherungsanstalt. Ja, finde ich richtig spannend, wie so dieser Job, den man hat, einen dahingehend prägen kann, wie man dann am Ende die Kunst, einmal auf welche Art und Weise man die macht, wie man sich ausdrückt und was für Worte man verwendet, was du gerade auch meintest, aber natürlich auch, welche Themen überhaupt behandelt werden.
Ja. Ja. Also wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel vorstelle, also es ist ja jetzt nicht jeder, der arbeitet, auch kreativ.
Ja.
Und ich denke, man geht auch in seinen Arbeitsalltag ganz anders, wenn man kreativ ist und eher so nicht, also von sich aus auch selber sagt, ich möchte nicht kreativ sein. Also oder ich habe das einfach nicht oder das ist nicht so mein Ding.
Ja.
Und dann frage ich mich auch immer, ob dahingegen auch vielleicht auch denn natürlich die Berufswahl, aber manchmal hat man ja keine Wahl zur Berufswahl. Und wenn ich mir dann jemanden vorstelle, der jeden Tag einen Deckel auf einen Kasten setzt am Fließband, da wüsste ich nicht, wo ich Kreativität schöpfen könnte, wenn ich jeden Tag 8 Stunden lang dieselbe Handbewegung mache.
Kann halt das auch gerade das dann was sein, was man sehr interessant verarbeiten kann, vor allem dann wahrscheinlich in irgendwie kritischen Sachen.
Ja.
Oder vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil man eigentlich eine sehr kreative Person ist und halt irgendwie in dieser Situation gelandet ist, dass man dann halt in der Zeit einfach währenddessen kreativ ist, sofern man kann.
Ja.
Also ich fasse zusammen, Arbeit kann eine ganz große Quelle und Inspirationskraft sein.
Geht arbeiten.
Und das glaube ich auch. Also ich befasse mich ja vor allen Dingen irgendwie mit Kunst und Kunstgeschichte und merke das auch, dass es in so vielen Texten und vor allen Dingen im Roman mittlerweile so viel vorkommt und eigentlich schon bestimmend ist. Und problematisch wird es eigentlich eher dann, wenn es nur noch verständlich ist, in Ilians Fall für OptikerInnen, der Text, oder mein Text nur noch für KunstgeschichtlerInnen, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man sich zu sehr inhaltlich darauf fokussiert, anstatt einfach das nur als Inspirationsquelle wahrzunehmen und von dem Ausgangspunkt auszugehen, was Eigenes zu machen.
Weil dann kann man im Prinzip auch einen wissenschaftlichen Text schreiben.
Genau, aber das traue ich mich nicht und deswegen schreibe ich einen Roman.
Deswegen schreibst du jetzt einen Roman darüber. Okay, hast du noch eine Frage? Weil ich wäre...
Ich nicht mehr.
Dann schließen wir die Diskussion ab.
Ja.
Und kommen zu den Kunst.
Und kommen zu unserem Arbeitsleben irgendwann und müssen dann gucken, dass wir das so schön vereinen. Also du gibst mir ja die Hoffnung, Elian, tatsächlich, dass man mit einem stressigen Alltagsleben, einem mehr als 9-to-5-Job, 7-to-7-Job, wirklich noch Zeit findet für
Kunst. Also es ist ja natürlich immer die Frage vom eigenen Gemüt oder die eigene Kraft oder... aber man schafft es, auch selbst wenn es nur kleine Dinge ist und selbst wenn ich nur ein Wort aufgeschrieben habe, wo ich mir denke, darüber könnte ich schreiben. Mhm. Also das ist ja, und es ist ja dann auch so, rein theoretisch hast du ja dann eine Arbeit, du hast irgendwie ein Ziel und du willst einfach nur kreativ sein. Mhm. Du willst nicht der Beste sein, du willst nicht irgendwelche Wettbewerbe gewinnen, du willst einfach nur dir selbst gut tun. Mhm. Und da ist immer die Frage, ich hatte natürlich... Muss ich sagen, jetzt hatte ich vorher noch nie während der Meisterschule auch tatsächlich 2 Panikattacken. Also hatte ich vorher noch nie, weil es mir zu viel war und ich konnte die Reißleine nicht ziehen.
Ja.
Das war gar nicht so Momente unbedingt, wo ich auch kreativ sein wollte, aber da waren dann viele Dinge. Und manchmal will man dann alles machen und dann wird es auch zu viel und da muss man dann...
natürlich auch drauf achten.
Muss man dann auch drauf achten, ja.
Achtsamkeit hatten wir auch schon öfter als Punkt.
Haben wir auch
immer
schon
schön
gesagt,
in sich hineinhorchen.
Ja, und Leute sollten auf ihre Kapazitäten und ihre Psyche achten.
Und selbst wenn man dann gut in sich hineingehorcht hat, das ist dann auch immer noch eine Kunst, die man auch erstmal selbst erlernen muss. Auch wieder eine Kunst. wirklich dann auch da, wie du sagst, die Reißleine zu ziehen, was ja gar nicht so leicht ist, sondern auch zu erkennen, so, okay, was kürze ich denn jetzt oder wo spare ich jetzt ein und wo sage ich jetzt, stopp, das ist mir zu viel, wenn man eben nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann.
Aber ansonsten stimme ich dir sehr zu, Jan, gibt einem so ein sehr hoffnungsvolles und Begeisterungsgefühl, was das Ganze angeht.
Hör nicht auf.
Und es ist auch so, wenn ihr, also man findet ja immer nicht das, was man hundertprozentig machen will. Man hat ja immer so viele Dinge, die man gerne machen möchte. Und wäre mir vielleicht mit 17 durch meinen Abschluss ein Studium gewährt, hätte ich vielleicht was mit Tanz studiert oder irgendwas anderes. Aber mein Lebensweg hat mich dahin geführt, aber es ist ja trotzdem alles offen. Mhm. Ist nur die Frage, was machst du professionell und was machst du aus Liebe?
Ja.
Und das muss man sich immer du kannst alles machen, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist und mancher Teil größer davon ist. Aber ja.
Ich finde, das ist jetzt ein sehr guter Abschluss, ein sehr gutes Abschlusswort für die Diskussion.
Ja.
Das finde ich nämlich auch immer wieder schön, wenn ich auf solche Menschen treffe, die eben genau so darüber denken und halt dann versuchen, sich nicht einzufahren auf das eine, was man macht, sondern halt offen bleiben für alles, was man liebt und das halt weiter zu verfolgen.
Sehr schön.
Und damit jetzt aber zurück ins Studium, in die Kunsttipps.
Das schneidet Emma wieder raus für ein Reel. ja, zu den Kunsttipps möchte unser Gast anfangen mit einem Kunsttipp. Hast du einen Kunsttipp dabei?
Ja, also Hoka One heißt er, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, ist ein Graffiti-Künstler. Der hängt auch ein kleines Bild bei mir in der Wohnung und er macht Kunst mit Gesichtern und ich bin auch ein Mensch, der in allem irgendwie Gesichter sieht. Das heißt irgendwie ein komischer Baum oder ein Straßenschild oder Wolken. Eine Mülltonne, Wolken. Und den finde ich sehr, sehr toll, den folge ich auch auf Instagram und der war auch schon mal hier in Jena tatsächlich und hat auch schon hier was hingesprüht.
Geil.
Yay.
Ist es noch da? Oder war das temporär?
Das ist, warte mal, beim, wo auch immer der, mir fällt es jetzt nicht ein, die Location, bin ich jetzt, ja, schon wieder zu viel im Kopf, hier am Westbahnhof, diese Location, dieser Bahnhof, diese alten Bahnhofgüter stehen, da hat er nochmal was hingeschrieben.
Wo es Casa ist.
Genau, danke.
Ja,
okay. Ja, ist mir nicht eingefallen.
Ich glaube, dann kenne ich es sogar. Ist es auf einem Wagen drauf oder auf
einem
Casa drauf?
Ja, auf einem Wagen, ja.
Ja, ich glaube, dann kenne ich es. Cool, aber sehr Graffiti hatten wir noch
gar nicht.
Ich wollte
gerade sagen, wir hatten noch mal eine Kunstform, die wir noch gar nicht hatten.
Generell, ich glaube, wir sind auch gar nicht so breit aufgestellt, weil du sagst, hey,
weil ich jedes Mal Musik mitbringe.
Und ich bringe sehr oft bildende Kunst mit.
Okay, aber wenn wir jetzt dabei sind, Nils, was hast du denn heute?
Ich habe bildende Kunst mitgebracht.
Mensch, ein Wunder.
Ja, genau, ich habe den Kunsttipp wollte ich eigentlich auch schon beim letzten Mal geben. Dann ist mir was anderes eingefallen, jetzt will ich es aber trotzdem noch euch mitgeben. Ich bin gerade dabei für meine Chefin eine Exkursion nach Prag zu planen und hatte da unter anderem das Mucha-Museum rausgesucht. Alfons Mucha, richtig genialer Maler, irgendwie so des Prager Jugendstils. Und generell, ihr solltet euch alle Werke angucken und eure Wände damit vollkleistern, weil die sind genial. Ist ein bisschen weniger bekannt, deswegen suche ich das raus. Er hat Plakate für ein Hamlet-Stück, eine Hamlet-Aufführung gemacht mit Sarah Bernhardt, heißt sie. Und ein Plakat davon, es heißt Medee. Es sieht genial aus. Ich zeige es einmal hier. So Art Nouveau-Style oder wird dann auch später auch einfach Mucha-Style genannt.
Hat das was mit Medea zu tun?
Kommt die bei Hamlet vor?
Achso, ich habe Hamlet schon wieder. Vergiss das, was ich gesagt habe.
Also ich war mir auch gerade nicht sicher, es klang gerade viel zu sassy. Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ich finde es für dich heraus. Insofern, alle Bilder von Alfons Mucha guckt sie euch an und vor allem den Mede. Kalypso, was hast du uns
mitgebracht? Ich habe heute tatsächlich keinen so richtigen Kunsttipp mitgebracht, aber ich habe mich noch einmal, keine Musik heute, ich habe mich noch einmal von dem treiben lassen, was wir auch bei der letzten Kunstfolge gemacht haben, dass ich gemeint habe, schreibt mal wieder Leuten, an die ihr ab und an denkt. Und heute habe ich mir überlegt, schreibt, also so auch aufgabemäßig, weil ich in den letzten Tagen viel über Liebesbriefe nachgedacht habe und mir so dachte, eigentlich wäre es voll schön, wenn man sich auch einfach so mal Liebesbriefe schreiben würde, obwohl man eigentlich nicht ineinander verliebt ist. Weil in Liebesbriefen stehen immer so, so bedeutende Sachen einfach. Und man sagt sich viel zu selten bedeutende Sachen. Und vor allem finde ich, man sagt sich viel zu selten selbst bedeutende Sachen. Also, falls ihr die Muße dazu habt, ein bisschen kreativ sein wollt, getrieben jetzt von der neuen Podcast-Folge, dann schaltet gleich die Folge ab, nachdem wir das Ende moderiert haben, und schreibt mal einen Liebesbrief an euch selbst.
Das ist sehr süß. Das gefällt mir, das mache ich. Genau, kleine Informationsrubrik noch. Die Folge erscheint ja am 7. Juli, hört ihr sie gerade. Wir haben noch kein finales Datum für die zweite Vernissage der Galerie, die Finissage, wo die zweite Runde der KünstlerInnen nochmal vorgestellt wird und wo auch irgendwie eigentlich die Galerie schon abgeschlossen wird in sich, aber die Galerie ist dann natürlich noch weiterhin auf. Das wird wahrscheinlich momentan der 12. sein, also wenn ihr das jetzt hört, in der kommenden Woche am Freitag, aber ich halte euch auf dem Laufenden, oder wir halten euch auf dem Laufenden, bleibt gespannt auf Instagram bei Contra
Unterstrich-Kunst.
Unterstrich-Kunst. Danke.
Genau, und dann haben wir noch die Information zum Kontra-Konzert. Hast du gerade das Datum im Kopf?
Ist der 19. Ja. Ach stimmt, Elian kann das auch einfach sagen. Ne?
Stimmt, du machst auch Kontra-Mitglied, falls es noch nicht rübergekommen ist. Genau, wann ist das Kontra-Konzert?
Am 19.07. am Freitag. Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr.
Und zwar Eintritt. Am MVZ.
Eintritt 5 Euro.
Ja, wir versuchen immer so barrierefrei oder einfach kostenfrei wie möglich zu bleiben, aber es ist in manchen Locations leider nicht möglich. Insofern haben wir einen Eintrittspreis.
Aber da könntet ihr euch sehr freuen auf viel Musik aus dem Contra-Universum. Genau, beim Contra-Konzert im MVZ. Mhm. Und ich würde sagen, das schließt die Folge ganz gut ab, oder? Dann haben wir alle Informationen durch.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Sehr gut. Das, Nils, wirklich, ich muss jetzt einmal sagen...